Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von eSAM Advertising Technology.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Heute zu Gast Max Engel. Er hat beim FC Augsburg und in der Formel E gelernt, wie man Marken emotional auflädt. Seit 2022 bringt er mit VMAX Schweizer Präzision auf deutsche Straßen. Und das mit einem beeindruckenden Inhouse-Setup. Herzlich willkommen, Max. Schön, dass du da bist.
Hi Ben, grüß dich. Freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, lass uns einsteigen. Du hast früher Werbung verkauft, unter anderem Sport-Sponsoring gemacht. Bist dann zur Hardware-Entwicklung rübergegangen. Was war der Moment, an dem du wusstest, ich verkaufe jetzt keine Werbung mehr, sondern ich produziere E-Scooter?
Ja, ich würde sagen, nach knapp 10 Jahren im Sportmarketing-Bereich und in der Sportvermarktung war es mal Zeit, auf Brand-Seite zu wechseln. Und durch einen meiner Kunden innerhalb des Formel-E-Zyklus hat sich die Chance ergeben, für die Schweizer E-Scooter-Brand VMAX das Deutschland-Geschäft aufzubauen. Und die Chance habe ich damals ergriffen und mache das Ganze jetzt seit 4,5 Jahren.
Sehr gut. VMAX, ich weiß nicht, ob jeder unserer Hörer das schon intuitiv versteht. Erzähl doch bitte einmal, was sich hinter der Marke verbirgt, was auch die Marken-DNA ist. Ist das ein Schweizer Messer statt ein Plastikroller? Kann man das so verstehen? Da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
Damit hast du den Nagel ganz gut auf den Kopf getroffen. VMAX als Schweizer E-Scooter-Marke, ja, wir sind eine Premium-E-Scooter-Brand. Die Dachholding ist die VMAX Group mit Sitz in der Schweiz auch. Mein Geschäftspartner Danny Detwiler hat VMAX 2015 gegründet. Und ja, unsere Marken-DNA, wir bauen im Endeffekt auf 3 Säulen unseren Business Case auf. Die erste Säule ist das Thema Produktqualität. Ja, wir stehen für eine Premium-Produktqualität, hochwertige E-Scooter im Premium-Segment. Die zweite Säule ist das Thema Performance. Also der Markenname kommt nicht auch von irgendwo her, sondern wir wollen immer mit die leistungsstärksten E-Scooter auf dem Markt anbieten. Und die dritte Säule ist unser After-Sales- und Service-Gedanke. Das heißt, wir wollen eben nicht nur ein Premium-Produkt bieten, sondern auch unseren Kunden nach dem Kauf einen Premium-Service- und After-Sales anbieten, weil das einfach zu unserem Gedanken gehört, eben einen ganzheitlichen Premium-Approach zu fahren.
Wie unterscheidet sich denn ein Roller von VMAX oder ein Scooter von VMAX zu so einem typischen Discount-Modell oder zum typischen 0815-Modell, nenne ich es mal? Was baut ihr da anders?
Grundsätzlich ist es, glaube ich, wirklich die Haptik, das Fahrgefühl und die Leistung, die der Scooter hat. Also wir verbauen einfach hochwertig Materialien. Das fängt an den Griffen. Das ist die Motorleistung, die einfach überzeugt. Und wir haben pulverbeschichtete Aluminiumrahmen. Das Ganze wirkt einfach schon sehr hochwertig und man kann es ein bisschen vergleichen wie aus dem Automobilsektor. Es ist de facto einfach was anderes, einen deutschen Qualitätshersteller zu fahren als, ich sage jetzt mal, ein Einsteigerauto.
Okay, und das ist dann, also ich fahr solider, fahr auch schneller den Berg hoch oder nicht?
Man nennt uns den Porsche unter den E-Scootern. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Wie schnell kann ich denn werden eigentlich?
In Deutschland leider nur 22 km/h. Da ist uns rein rechtlich die Grenze nach oben leider gesetzt. Aber wir haben eine Tochterfirma in den USA. Dort fahren die E-Scooter dann doch auch mal bis zu 75 km/h schnell.
75? Oha, das wäre ganz gut, wenn das dann kein Schlaglauch gibt wahrscheinlich.
Ja, nicht umsonst haben die meisten Rider dort Motocross-Helme und Rückenpanzer an, weil da wird es dann doch schnell gefährlich mit den kleinen Reifen.
Gibt es eigentlich eine Helmpflicht in Deutschland für E-Scooter? Nee, ne?
Gibt es nicht. Wird ähnlich behandelt wie das Fahrradfahren. Wir empfehlen natürlich immer mit Helm zu fahren. Gerade so im innerstädtischen Bereich ist es halt einfach, man ist halt schnell das schwächste Glied in der Kette. Ja. Wird oftmals übersehen, aber die E-Scooter entwickeln sich da auch immer weiter. Wir haben jetzt eine Blinkerpflicht, die jetzt dann ab 2027 greift mit Blinker vorne und hinten und wir haben eine relativ helle Beleuchtung, aber trotzdem ein Helm schadet natürlich nie, um unsere Köpfe zu schützen.
Spannend. In Deutschland ist ja das Thema E-Scooter auch so ein bisschen mit den E-Scooter-Sharing-Anbietern losgegangen. Da gab es auch das ganz große Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, in Köln haben dann irgendwelche wütenden Fußgänger auch mal so Dinger innen reingeworfen. Also Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, auch dann Wechselakkus wurden erst später nachgerüstet. Wie blickst du auf das Thema Nachhaltigkeit? Ist das ist als E-Scooter was? Substituierst du damit Autofahrten oder Busfahrten oder Spaziergänge?
Genau, so Ziel ist es eigentlich, Kurzfahrten mit dem Auto zu ersetzen. Ich glaube, das ist so der Haupt-Use-Case. Der E-Scooter ist an sich ein klassisches Last-Mile-Produkt. Das heißt, ich versuche einfach den Weg zwischen der Arbeitsstätte, dem ÖPNV oder Arbeitsstätte und der Wohnung, dem Haus, möglichst nachhaltig zurückzulegen. Ja, ich meine, jetzt brandaktuell Thema Iran-Krieg, die Öl- und Benzinpreise steigen. Mhm. Da wird der E-Scooter natürlich immer mehr auch eine finanzielle, attraktive Alternative, sage ich jetzt mal, zum Auto. Und in den Innenstädten natürlich auch Parkplatzsuche, Stau, Verkehr. In der Früh kann man sich natürlich schon mit dem E-Scooter sehr viel Zeit sparen und ist etwas flexibler und freiheitlicher vielleicht unterwegs. Aber ja, Nachhaltigkeit fängt natürlich auch immer da an, wo man das Ganze halt auch gesamtheitlich nachhaltig denkt. Das fängt an bei der Lieferkette. Ja, wir versuchen so gut wie alle CO2-Emissionen auszugleichen, arbeiten da auch mit einem Partner, mit Greenspark zusammen zum Beispiel, was unseren E-Commerce in kommunikativen ja, Verkaufsvorteil vielleicht auch nochmal bietet, um den Leuten auch zu erklären, hey, uns ist es auch eben wichtig, das Ganze eben ganzheitlich zu denken. Und für mich gehört zum Thema Nachhaltigkeit aber auch die Möglichkeit, dass man die E-Scooter eben auch so baut, dass der Kunde sie auch eigenständig reparieren kann und der E-Scooter halt eben nicht ein Wegwerfprodukt wird und weiteren Elektro- und Metallschrott eigentlich in den Umlauf bringt, sondern im Idealfall ist der Scooter eben auch ein Produkt, was man locker halt 3 bis 5 oder mehr Jahre fahren kann.
Okay, super. 5 Jahre ist ja schon mal eine lange Zeit. Aber sprich auch After Sales heißt bei euch dann eher weniger Reparatur, weil ihr das Produkt gut gebaut ist. Was verstehst du denn unter After Sales dann im Kern, weil du das als dritte Säule eben eurer Marken-DNA genannt hattest?
Da fallen für mich eigentlich 3 Parts darunter. Das eine ist wirklich ein ganz klassisches Ersatzteil-Verfügbarkeitsthema. Also wir versuchen immer ausreichend Ersatzteile auf Lager zu haben, um den Leuten eben, zum Beispiel auf Garantie kostenlose Ersatzteile zusenden zu können, mit einer ausführlichen, gut bebilderten Reparaturanleitung oder einer Videoreparaturanleitung. Das führt mich schon zum zweiten Punkt. Das ist das ganze Thema Customer Support. Also wir haben klar definierte KPIs in unserem Team. Ja, ich möchte, dass die Kunden innerhalb von wenigen Stunden eine Rückantwort erhalten von unserem Support-Team. Da wird sich natürlich jetzt AI-seitig dahin entwickeln, dass es in wenigen Sekunden natürlich dann zukünftig gehen wird. Aber für uns ist es wichtig, dass die Leute Ansprechpartner haben, dass die Probleme der Kunden verstanden werden und dann im Idealfall im First-Level-Support dem Kunden so geholfen wird, dass der Scooter gar nicht erst eingesendet werden muss oder eingeschickt werden muss zu uns in die Werkstatt. Und das ist dann eben auch der dritte Punkt. Wir haben ein eigenes Service-Center aufgebaut mit eigenen Mechanikern, die Scooter dann bei uns vor Ort hier am Standort in Holzkirchen reparieren. Und da ist wiederum der Premium-Approach, also sagen, das Ganze soll halt relativ zügig passieren, im Idealfall innerhalb von 10 Werktagen.
Okay, das ist in der Tat zügig. Und sag mal, du hattest gerade gesagt, Spritpreise explodieren aktuell. Merkt ihr, dass sowas denn schon relativ unmittelbar auch in den Suchanfragen beispielsweise bei Google oder in den Seitenzugriffen?
Durchaus. Also die letzten Wochen passiert das relativ häufig. Wir haben auch relativ schnell reagiert, haben einen Benzinpreisrechner gebaut, richten jetzt unsere Kommunikation in den Ads, in den Ad-Creatives auch danach aus. Also damit kann man sicherlich jetzt gerade sehr aktuell gut damit werben. Aber auch aus der Erfahrung heraus der letzten Jahre, wir haben wirklich sehr, sehr viele Kunden, die den Scooter extrem regelmäßig für den Arbeitsweg eben nutzen und teilweise 5-stellige Kilometerzahlen auf ihre Scooter schon draufgefahren haben, weil sie jeden Tag 5 bis 20 Kilometer einfach in die Arbeit fahren.
Okay, wow. Und hast du denn überhaupt für so eine Nachfrageexplosion auch oder einen Anstieg genug Scooter auf Lager?
Ich sage mal, aufgrund eines Lieferengpasses im letzten Jahr war unser Lager jetzt den Winter über recht gut gefüllt. Insofern sind wir gerade ganz gut aufgestellt, ja.
Ah, sehr gut. Wie groß ist denn euer Geschäft aktuell?
Ja, wir sind ja als Schweizer Unternehmen quasi dem Schweizer Bankgeheimnis verpflichtet. Insofern reden wir nicht so gern über finanzielle Punkte oder Zahlen, aber wir sind sehr stark gewachsen die letzten 4 Jahre und sind ein relevanter Player im E-Scooter-Markt in Deutschland geworden. Und ja, mein Team in Deutschland ist jetzt rund 20 Mitarbeiter groß und machen auf jeden Fall einen ganz ordentlichen Umsatz.
Sehr gut. Ich würde ganz gerne nach der Intro jetzt ein bisschen tiefer ins Marketing einsteigen. Vielleicht starten wir mal mit der Zielgruppe, denn so gefühlt, wenn man so rausguckt, sieht man eher so natürlich junge Leute. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass es aber auch noch eine Reihe von anderen Anwendungsfällen gibt, wo auch unterschiedliche Menschen je nach Interessenslage sich für einen Scooter entscheiden. Da würde ich gerne ein bisschen mehr drüber erfahren in der Tiefe.
Genau, ich glaube, man assoziiert so ein bisschen das Thema E-Scooter immer mit, wie sagt man so schön, dem Tallerhuhn, der mit seiner Umhängebag im Bahnhofsviertel rumfährt. Aber in der Tat ist es so, dass unsere Zielgruppe eigentlich deutlich älter ist. Speziell ist auf VMAX zugeschnitten. Wir haben überwiegend Männer, also über 80% Männer im Alter von 35 bis 70 Jahre tatsächlich. Es ist eine sehr, sehr technikaffine Zielgruppe, die tatsächlich eine ernstzunehmende Mobilitätsalternative suchen oder aber auch einfach einen ganz klaren Use Case haben, wie zum Beispiel, wir haben immer mehr Camper, die sich einen E-Scooter auch zulegen, vor allem ältere Camper, die einfach ihre E-Bikes nicht mehr heben können, weil die E-Bikes zu schwer sind, um sie hinten auf den Träger zu packen. Wir suchen eine leichtere Alternative, vielleicht auch eine, wo man sich nicht so sehr anstrengen muss, aber halt doch relativ schnell kurze Wege zurücklegen kann. Und so gibt es verschiedenste Einsatzzwecke, sowohl im B2C, aber auch im B2B-Bereich. Mhm. Also gerade B2B-Kunden haben wir auch immer mehr, die ihre Firmengelände mit E-Scootern ausstatten, damit die Mitarbeiter einfach die langen Wege zwischen zum Beispiel zwei Werken schneller zurücklegen können, oder aber Anwaltskanzleien in Frankfurt, ja, die ihre Anwälte mit E-Scootern zu den Gerichtsterminen schicken, weil sie dann einfach Taxikosten sparen, nicht so lange im Stau stehen, bisschen Frischluft kriegen. also da gibt es wirklich unterschiedlichste Einsatzzwecke aktuell.
Okay, und gibt es eigentlich schon so Modelle wie Jobrad? Ich glaube, das also als Alternative zum Dienstwagen, gibt es sowas auch für Scooter?
Genau, gibt es auch. Wir arbeiten aktuell mit zwei Partnern zusammen. Das ist einmal Elisa und einmal Jobroller. Also das Thema nimmt auch Fahrt auf, auch wenn es noch deutlich kleinere Stückzahlen sind wie jetzt im Fahrradleasing-Bereich. Aber genau, gibt es durchaus.
Okay, interessant. Also B2B ist ein Vertriebsstrang, aber sicherlich der Großteil kommt wahrscheinlich über B2C, oder?
Ja, also weit über 85% aktuell noch.
Okay, und wie ist eure Vertriebsstrategie aufgestellt? Ist das ausschließlich D2C? Habt ihr viele Händler?
Also wir unterscheiden grundsätzlich mal in Online und Offline. Im Online-Bereich fahren wir eine Multi-Channel-Strategie. Das heißt, Online-Shop first, das ist immer so die Prämisse. Also am allerwichtigsten ist unser eigener Online-Shop mit vmax-escooter.de, Shopify-Shop, der bei uns ganz klar im Vordergrund steht. An das Shop-System sind dann aber alle relevanten Marketplaces angebunden, wie Amazon, Otto, Kaufland, Mediamarkt, Saturn. Also überall, wo es quasi Technik zu kaufen gibt, sind wir eigentlich vertreten. Allein schon aufgrund der Auffindbarkeit und der Markenpräsenz, glaube ich, relativ wichtig. Das ist so der Online-Bereich. Im Offline-Bereich haben wir eine Retail-Strategie, die sich sehr auf das Thema Fachhandel spezialisiert. Als Premium-Marke sehen wir uns auch eher im Fachhandel als jetzt im großen Consumer-Retail-Bereich, weil dadurch, dass unsere Produkte im Vergleich zu anderen E-Scooter-Herstellern doch etwas teurer sind, bedarf es sicherlich auch einer Erklärung, warum der Scooter eben teurer ist. Und das kann meiner Meinung nach so der klassische Mediamarktverkäufer jetzt nicht direkt dem Kunden erklären. Plus die Zielgruppe will eigentlich auch die Scooter immer Probe fahren. Und da fühlen wir uns eben mit unseren Fachhändlern, wir haben mittlerweile über 100 Fachhändler in Deutschland, fühlen wir uns besser aufgehoben als jetzt eben in dem großen, recht anonymen C-Consumer-Retail-Markt.
Okay, also heißt Premium-Positionierung, Premium-Produkt kostet auch mehr als so der typische Durchschnittsroller, und dafür ja, muss man natürlich das Produkt besser erklären. Aber wie kriegt ihr das dann bei den Online-Retailern beispielsweise hin? Weil ich glaube, eigene Website verstehe ich total. Ist natürlich auch sicherlich vom Kundenwert das höchste oder hat für euch den höchsten Wert. Aber wie macht ihr es bei Amazon oder Kaufland?
Das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen, weil dort haben wir einfach sehr begrenzte kommunikative Mittel, um den Leuten eben zu erklären, warum sie sich für einen VMAX E-Scooter entscheiden sollen. Plus, wir sind gerade auf den Marktplätzen auch in einem extremen Wettbewerb mit im Niedrigpreissegment. Also man findet wirklich E-Scooter für um die 230, 250 Euro. Es werden immer mehr Hersteller, immer mehr Modelle. Insofern wird es immer schwieriger, den Leuten quasi eben zu erklären, warum sie sich für den VMAX entscheiden sollen. Und das muss meiner Meinung nach eigentlich eher so im Upper Funnel schon passieren. Das heißt, wir müssen außerhalb der Marktplätze die Leute richtig erreichen, müssen dort schon unsere Marken und unsere Key Messages platzieren und uns als Brand dort positionieren, sodass du dann den klassischen Amazon-Shopper, der eben über Amazon einkauft, weil er sich dort vielleicht wohler fühlt oder so, der muss dann eigentlich organisch auf dem Marktplatz schon nach deinem Produkt suchen. Und so versuchen wir eigentlich eher unsere kalten Zielgruppen eher über einen Meta und einen Google oder andere Kanäle zu erreichen, als über Advertising auf den Marketplaces, auch wenn wir das gerade Stück für Stück hochfahren, weil man durchaus auch dort mittlerweile die Leute im First Touch ganz gut erreicht.
Ja, okay, aber heißt quasi, wenn du jetzt eine Neukundenquote ausrechnest oder eine Cost-per-Order-Betrachtung, dann oder Kosten-Umsatz-Relation, dann bist du wahrscheinlich auf den Marktplätzen noch nicht so profitabel wie auf den anderen Kanälen.
Nee, profitabelste Kanal ist natürlich der eigene Online-Shop. Ja. Deswegen da auch wirklich den Fokus und wir versuchen Performance-Marketing auch wirklich mit Google und Meta vor allem die Leute natürlich auf den eigenen Shop zu holen. Aber wie gesagt, die Marktplätze sind für uns auch hochrelevant wachsen da auch dort stetig mit dem Umsatz. Die Marktplätze selbst entwickeln sich auch immer weiter. Aber natürlich auch aufgrund der Verkaufsprovisionen an die Marktplätze ist natürlich jeder Scooter, den ich dort verkaufe, nicht so rentabel wie über den eigenen Online-Shop.
Ja. Wie habt ihr denn euer Marketing intern aufgestellt? Kannst du uns so einen Blick in den Maschinenraum erlauben? Du hattest gesagt, ihr macht viel Inhouse auch. Wie seid ihr bei den Kanälen unterwegs?
Inhouse tatsächlich relativ kleines Team. Ich arbeite immer sehr gerne mit Experten in ihren Bereichen zusammen. Also ich habe 2, 3 Freelancer auch, die dann oder Agenturen, die speziell auf Google Ads, auf Meta, auf Ad Creative Erstellung ausgerichtet sind. Also da habe ich eigentlich 2 bis 3 Freelancer, die Teil unseres Teams sind, aber nicht bei VMAX angestellt sind, aber überwiegend für uns arbeiten. Und in-house machen wir so Influencer-Relations, Influencer-Kampagnen, Presse, Media-Partnerships. Das machen wir eigentlich alles in-house. Tatsächlich auch unter meinem Lead. Und da habe ich 2 Mitarbeiterinnen, die sich ansonsten noch in dem Team befinden. Und die teilen sich so ein bisschen das Thema Social Media, Media-Partnerships und Influencer-Relations auf.
Und welcher Digitalkanal ist der stärkste bei euch?
Umsatzseitig Google.
Mhm.
Von der inhaltlichen Relevanz muss man sagen, ist für uns aber das Thema YouTube extrem relevant. Da vor allem das Thema Produkttests. Also wir arbeiten mit verschiedenen ausgewählten Influencern aus dem E-Scooter, E-Mobility, Micromobility-Bereich eigentlich seit längerem zusammen. Und wir sehen auch so in der User-Journey, in unseren Backends der verschiedenen Tools, sehen wir auch, dass eigentlich ein Kunde, der sich vor allem für einen der teuren Scooter entscheidet, dass der sich schon längerfristig, also die User-Journey ist normalerweise so um die 6 Wochen lang, also sich schon relativ lange zu dem Produkt informiert, sich verschiedene Testberichte durchliest oder sich eben Testberichte auf YouTube zu dem Produkt ansieht und dann, sag ich mal, in unserer Retargeting im Funnel halt drin ist und irgendwann die Kaufentscheidung trifft und dann eben zum Großteil über Google Ads.
Okay, also dann heißt ihr erklärt das, was du eben schon im Eingang angedeutet hast, dass ihr viel mit Funnel, Upper Funnel macht, versucht schon die Punkte da bezüglich der Produktqualität auch zu setzen und dann schließt im Prinzip der Nutzer, kommt über Google zu euch, wäre aber wahrscheinlich dann eh gekommen,
Genau, ja, wir versuchen auch relativ viel, wir experimentieren relativ viel, arbeiten gerade mit Listicles. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen so ein Trend, dass man eigene thematische Seiten zu bestimmten Kampagnen baut und dann eben entweder für ausgewählte Produkte oder für ausgewählte Use Cases. Also man kann sich das so vorstellen, dass wir wie eine Art eigenes Editorial schreiben zum Thema Camping mit dem E-Scooter und dann eben auf die Keywords auf Google dann halt bieten und versuchen möglichst viele Leute, die eben gezielt nach E-Scooter Camping suchen, halt direkt auf eine redaktionelle Seite von uns zu holen und ihnen dort eigentlich die Kaufargumente bieten, warum Nemex dann der passende oder ein passendes Modell hat zum Thema Camping.
Okay, also sprich Content-Differenzierung oder ausgedifferenzierte Content-Ansätze, die funktionieren auch im Mid-Funnel dann Richtung Abverkauf.
Genau.
Cool. Und ist dann trotzdem noch weiterhin das Thema Tech-Review noch besser oder ist so Lifestyle-Camper mit dem E-Scooter, ist sowas dann erfolgversprechender?
Man hat verschiedene Bubbles, ja. Also man hat so diese Hardcore-E-Scooter-Fans und so eine ja relativ aktive E-Scooter-Szene in Deutschland. So denen ist halt besonders wichtig, möglichst viel Leistung, möglichst viel Steigfähigkeit, die maximale Reichweite. Das heißt, da geht es eigentlich viel drum, höher, schneller, weiter. Man hat aber dann auch trotzdem auch die breite Masse, die eigentlich eher einen Alltagsbegleiter suchen. Ja, der darf vielleicht auch gar nicht zu viel Leistung haben. Der muss relativ leicht sein. Also die haben andere Ansprüche an das Produkt als jetzt einen Hardcore-E-Scooter-Fan, der durch einen Wald ballern will mit seinem E-Scooter. Und so versuchen wir eigentlich eher nach Use Cases aufzugliedern und positionieren, sage ich mal, die relativ starken, potenten Scooter eher so in dieser Bubble und im Campingbereich dafür eher so unsere Einsteigermodelle, weil die halt dadurch, dass sie nicht vollgefedert sind, relativ leicht sind. Da ist die Reichweite auch nichts entscheidend. Da reichen vielleicht 30 oder 40 Kilometer Reichweite und es muss nicht der Scooter mit der 100 Kilometer Batterie sein. Genau, und so versuchen wir das so zu differenzieren. Und wir haben zum Glück ein relativ breites Portfolio, sodass wir eigentlich für jeden Kunden den passenden Scooter haben und auch für jeden Geldbeutel.
Spannend. Also bis zu 100 Kilometer reichen die sogar?
Mhm, genau.
Nicht schlecht. Das ist eine ganze Menge, wow.
Ja, die neuesten Scooter, die jetzt so auf den Markt kommen, haben so eine 30 Ampere-Stunden Batterie. Also das ist schon ordentlich Leistung, die da drin steckt. Aber ich habe es vorhin schon angeschnitten, ja, man ist in Deutschland halt leider durch die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung ist man relativ eingeschränkt, was die Leistung des Scooters auch anbetrifft und eben auch die Geschwindigkeit. Ja, insofern ist man irgendwo jetzt schon eigentlich an der natürlichen Grenze, was die Leistungsdaten des Scooters angeht. Und jetzt spielen immer mehr so softe Faktoren wie GPS-Tracking, NFC, Absperren des E-Scooters, so Apple Find My Integrationen, also ich sag mal so eher so technische Spielereien. Wir haben jetzt zum Beispiel eine App auf den Markt gebracht, die hat eine integrierte Navigation, die sich auf dem Display spiegelt. Da waren wir so einer der ersten Hersteller, die das zum Beispiel integriert haben. Und so versucht man eigentlich die Fahrt mit dem E-Scooter irgendwie immer interaktiver zu gestalten. Und da spielt ja eine gute App mittlerweile auch eine sehr große Rolle.
Okay, kannst ja perspektivisch auch Werbung verkaufen in der App wahrscheinlich.
Genau.
Und sag mal, Innovation im Scooter-Bereich hast du jetzt schon ein paar Sachen angedeutet. Kommt das dann eher aus eurem Entwicklungsteam? Kommt das von den Herstellern? Kommt das aus der Community? Wie geht ihr da vor?
Ja, wir haben ein eigenes Development-Team, die sich im Endeffekt eigentlich die Scooter vom Scratch weg bauen. Und natürlich schaut man, welcher Markt hat welche Anforderungen. Welche Wünsche kommen auch aus den Communities? Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Und dann versucht man im Endeffekt eigentlich immer wieder neue Modelle natürlich Jahr für Jahr auf den Markt zu bringen. Der Wettbewerbsdruck ist schon relativ hoch. Gerade die großen asiatischen Hersteller bringen mittlerweile wirklich mehrere Modelle jedes Jahr auf den Markt. Wir sind ja noch ein relativ kleiner Boutique-Produzent, nennen wir es mal so, mit einer eigenen Produktion. Das unterscheidet uns übrigens auch zu vielen anderen europäischen oder auch deutschen Herstellern. Das heißt, wir sind nicht nur Hersteller, sondern auch Produzent und entwickeln die Scooter eben auch selbst. mit einer eigenen Facility in China auch. Aber das ganze Development ist in der Schweiz und die Produktentwicklung und Product Quality und genau, die entwickeln in Abstimmung mit den Märkten, also jetzt mit mir und meinem Head of Operations zum Beispiel, äußern wir auch Wünsche, was aus der Community an uns herangetragen wird, und dann versucht man eben für die jeweiligen Märkte auch spezielle Modelle zu entwickeln.
Und so hinsichtlich Batterietechnik, kommen da noch so große Innovationen? Weil du hast jetzt gesagt eben, dass die Batterien größer werden. Passiert da noch sprunghaft was oder ist es so eher graduell?
Sie werden schon immer effizienter, das kann man schon sagen. Aber ich glaube, so der Lithium-Ionen-Akku an sich ist, ich bin jetzt kein Riesenexperte, aber ich würde mal sagen, der ist schon fast ausentwickelt. Ich habe jetzt letztens mit einem Chemiker gesprochen. Ich glaube, dass eher noch andere Stoffe mittlerweile vielleicht dann doch deutlich effizienter und auch nachhaltiger sind. Aber da wird sich zeigen, was die nächsten Jahre noch auf den Markt kommt. Aber aktuell sind in allen E-Scootern Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Und da gibt es halt auch höherwertigere Zellen, minderwertigere Zellen. Also wir verbauen relativ hochwertige Zellen, weil das einfach so in unsere Premium-Strategie natürlich auch passt.
Okay. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zum Digital-Marketing. Da waren wir eben stehen geblieben, sind dann kurz abgebogen. Seid ihr denn mit den Kanälen, die ihr jetzt gerade betreut oder benutzt, seid ihr damit weiterhin auf dem Wachstumspfad oder merkt ihr schon an der einen oder anderen Stelle Abnutzungserscheinungen oder steigende Akquisitionskosten?
Tatsächlich eigentlich weiterhin auf einem Wachstumspfad. Das liegt meiner Meinung nach aber eigentlich daran, dass der Gesamtmarkt eigentlich stark weiter wächst. Wir haben in Deutschland aktuell knapp 1,4 Millionen E-Scooter im Privatbesitz. Das ist schon stark gestiegen in den letzten 3 Jahren. Im Vergleich, ich meine, in Frankreich sind es aber über 3 Millionen. Also man sieht, wo die Reise hingehen kann. Wir sind da sicherlich noch lange nicht an einem Abnutzungseffekt, was den Markt betrifft, oder haben da noch lange keinen Sättigungseffekt, meiner Meinung nach. Die Frage ist einfach, ich glaube, die Spreu wird sich dann vom Weizen trennen, wenn es in Richtung eben After-Sales, Service-Qualität geht, weil wir gerade schon auch merken, dass der deutsche und auch der Schweizer Kunde oder auch der österreichische Kunde, den wir auch bedienen, dass die Kunden schon Wert legen auf eine Qualität, auf eine Ersatzteilverfügbarkeit, auf direkte Ansprechpartner vor Ort. Und das ist meiner Meinung nach auch ähnlich wie im Automobilbereich, warum sich die deutschen Hersteller eigentlich bei uns auch immer noch so gut etabliert sind, weil einfach das Servicenetz vorhanden ist und nicht umsonst versucht, einen BYD gerade händeringend Servicepartner, Händler in Deutschland zu akquirieren, weil der Service vor Ort, sage ich mal, schon der meiner Meinung nach der kriegsentscheidende Aspekt dann am Ende sein wird.
Mhm. Super spannend. Wonach steuerst du denn eigentlich die Kanäle? Nach welchen Kennzahlen oder welchen KPIs steuert ihr Google, steuert ihr YouTube und Social?
Für mich war es in den letzten 2 Jahren eigentlich der größte Game-Changer im Marketing, dass wir dann ein Tool implementiert haben. Kann ich auch jetzt gerne ein bisschen Werbung dafür machen. Das heißt GetKlar. Ist im Endeffekt ein Tool, das alle Marketingkosten zusammenfließen lässt. Und wir schauen dann eigentlich auf plattformübergreifende KPIs. Also wir schauen uns die Marketing Efficiency Rate an, die MER, und dann im Speziellen auch die AMER, also die Acquisition Marketing Rate, was uns eine Neukunde kostet. Und da haben wir einen Spielraum definiert, ja, aufgrund unserer Unit Economics, die wir definiert haben, für jedes Produkt runtergebrochen. Und solange wir eigentlich in der Range sind, wir sagen, so eine AMER darf bei uns im Idealfall so mindestens 4 sein. Das heißt, für 1 Euro quasi 4. Es ist das Ähnliches wie ROAS, nur eben ein bisschen gesamtheitlicher betrachtet. Solange wir in diesem Range sind, lohnt es sich für uns halt, das Budget eigentlich immer weiter aufzudrehen, und sobald es halt dann zu ineffizient wird, steuern wir erst runter. Und natürlich schauen wir die einzelnen Kanäle auch an. Bei einem Google ist natürlich Kampagnen, die einen super günstigen CPC haben, die drehen wir auch auf, weil Traffic ist immer gut, einfach allein um Cookies zu setzen, um die Leute, also möglichst viel Traffic einfach zu generieren, um die Marke präsenter zu machen. Am Ende ist es aber natürlich dann schon ja, die Customer oder der CAC eigentlich, der halt nicht zu hoch sein darf. Aber da muss man halt eben speziell ins Produkt reinschauen. Auf einem günstigen Produkt darf der CAC natürlich bei Weitem nicht so hoch sein wie auf einem teuren Produkt, weil wir einfach mehr Marge haben. Das ist klar. Aber damit fahren wir eigentlich ganz gut. Und das Tool war wirklich ein Game Changer, weil wir sehen einfach, früher war es so ein bisschen so eine Blackbox, ehrlicherweise. Da haben wir je nach Umsatz Marketingkosten rauf und runter gefahren und je nach Produktverfügbarkeit. Jetzt ist es eher so, solange wir effizient Werbung schalten, drehen wir auf. Solange es irgendwann ineffizient wird, wird wieder runtergedreht. Und vor allem sehen wir auch relativ schnell und live tatsächlich, wie sehr sich das Wetter auf unser Produkt auch auswirkt. Also wir, sobald es schön Wetter ist, ja, geht der Umsatz nach oben, dann musst du mit den Adspends mitgehen. Und wenn ich immer Marketing-Call mit meinem Team auf den Wetterbericht schaue und sage, hey, die nächsten 3-4 Tage soll es regnen, dann drehen wir schon mal ein bisschen runter, weil man sieht sofort, bei Regen wird kein E-Scooter gekauft.
Also Wahnsinn.
Das ist schon ganz interessant. Und da muss man auf jeden Fall flexibel sein und halt ja, die Kennzahlen täglich und auch live im Blick haben.
Okay, ja, genau. Da muss man stark dran sein oder nah dran sein und schnell reagieren. Aber Wetter ist natürlich auch regional ein unterschiedliches Phänomen. Das macht es ja nochmal zusätzlich komplex. Aber sag mal, gibt es Unterschiede in den Regionen? E-Scooter-Conversion-Rates pro Region? Ist Hamburg besser als Bayern oder andersrum?
Wir sind auf jeden Fall stärker in Gegenden, in denen es viele Berge und Steigungen gibt, weil wir halt einfach sehr potente E-Scooter haben. Das heißt, wir werden gerne von Kunden gekauft, die eben auf ihrem Arbeitsweg eine Steigung zurücklegen müssen. Aber wir sind natürlich in den Großstädten auch überrepräsentiert. In Berlin zum Beispiel deutlich stärker als in Hamburg. Ja, natürlich gibt es regionale Unterschiede, aber im Endeffekt flächendeckend eigentlich. Aber man kann schon sagen, die bergigen Regionen, da sind wir überrepräsentiert und in den flachen Regionen eher weniger, weil da vielleicht ein nicht so leistungsstärker Scooter auch ausreicht.
Verstehe. Und sag mal, wenn du jetzt überlegst, was für dich das nächste Marketing-Experiment sein könnte, du hast ja auch gesagt, Upper Funnel, da ist für dich wichtig, die Marke zu positionieren und auch die Use Cases zu positionieren. Im CTV kannst du ja theoretisch deine Daten, die du schon generiert hast, auch nutzen, um Nutzer oder Segmente anzusprechen. Ist Video für euch schon ein Thema?
Auf jeden Fall. Definitiv Bereitschaft, das Ganze auszuprobieren. Und das wäre auch so der nächste Step, weil wir natürlich auch immer daran interessiert sind, neue Sachen auszuprobieren. Ich glaube, das klassische Performance-Marketing mit Google Meta, so name it, ist mittlerweile, ich würde nicht sagen durchgespielt, aber da kennt man sich ganz gut aus und kennt die Hebel. Jetzt wäre es an der Zeit, neue Sachen zu probieren. TV-Werbung ist tatsächlich auch schon mal auf dem Tisch gewesen. Jetzt mit CTV natürlich auch total spannender Kanal. Wir machen jetzt aber auch die ersten Schritte im Sponsoring, da vor allem so im Motorsportbereich, weil wir einfach so als Performance-Brand auch das Markenbild noch schärfen wollen und weil einfach der Use-Case auch da ist. Im Fahrerlager wird viel E-Scooter gefahren, habe ich gelernt. Insofern ist das ein ganz guter Fit auch. Aber Bewegtbild, natürlich hochrelevant, weil man darüber im Idealfall das Produkt am besten erklärt bekommt.
Und hast du schon was probiert? Amazon, Netflix, Join oder so? Oder noch, seid ihr noch am Anfang?
Video tatsächlich nur YouTube bislang.
Okay.
Aber nach unserem Kennenlernen werden wir jetzt sicherlich mal schauen, dass wir den ersten Test auf die Beine stellen.
Und hast du schon was bei YouTube rausgefunden hinsichtlich Markenbildung?
Wir sehen, dass Shorts aktuell gerade viel Reichweite generieren, aber nicht wirklich konvertieren. Mhm. Ist aber auch nicht so schlimm, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, dass unsere User-Journey relativ lang ist.
Ja.
Das heißt, für mich sind Kanäle spannend, über die ich günstig Traffic einkaufen kann, um dann eben unseren klassischen Performance-Funnel ins Laufen zu bringen. Und dann, genau. Tendenziell würde ich auch sagen, aktuell kürzere Videos performen besser als lange Videos. Mhm. Wobei wir wiederum auch sehr gute Erfahrungen auf Meta und da im Speziellen auf Facebook mit ja, teilweise auch so 2-3-minütigen Everything-Ads gut fahren. Also wir haben auch gerade eine Ad am Laufen, das ist so unser Evergreen, da ist einfach die Hook, dass man mit einem E-Scooter im Vergleich zu einem Fahrrad eben nicht verschwitzt ins Büro kommt und die Hook zieht seit, ja, das ist echt ein Evergreen, also die läuft und läuft und bringt sehr, sehr viel guten, günstigen Traffic. Und die ist tatsächlich relativ lang. Also da sind wir auch weiterhin am Rumexperimentieren.
Okay.
Aber ich sage jetzt mal, klassische 30-Sekunden-Werbung, die so als TV-Werbung verstanden werden kann, das haben wir noch nicht wirklich ausprobiert.
Ja, ist auch dann sicherlich eher was für einen großen Screen, wo man eh dann auf die Serie wartet. So kurze Videos gerne für Handy. Aber da verstehe ich schon, dass das Shorts gut funktioniert. Und Sponsoring macht ihr dann in der Formel E oder macht ihr es in richtiger, also mit richtig Benzin noch?
Für die Formel E, ich habe ja etwas länger da gearbeitet, da reicht das Budget leider noch nicht ganz.
Das ist schon.
Wir starten jetzt ein Team im Rahmen der DTM und ADAC GT Masters aus mit E-Scootern. Also es ist schon noch Verbrenner bzw. Hybrid. Immerhin im Fahrerlager sind die Fahrer dann elektrisch unterwegs.
Aber sprich dann Sponsoring, das kannst du ja sicherlich nicht mit dem Get-Klar-Modell super einrechnen. Das ist dann was, wo du relativ sicher bist, dass das auch gut auf den Markenwert einzahlt, oder?
Genau, also da geht es dann eher viel mehr um so Content-Partnerschaften. Wir versuchen natürlich relativ viel Content im Rahmen der Rennserien dann zu produzieren. Das Thema Service und After-Sales auch ein bisschen zu spielen, dass man vielleicht mit einem Mechaniker des Rennteams auch mal einen E-Scooter reparieren lässt. Also da geht es eher so ein bisschen um Storytelling und ja. Brand-Awareness und Markenbildschärfung ist jetzt sicherlich nichts, was brutal konvertiert. Also einmal der Brand-Awareness-Ansatz, aber für mich auch ein ganz klarer B2B-Vertriebsfokus. Also ich möchte im Endeffekt dann schon auch E-Scooter an die Rennteams verkaufen oder an potenzielle Sponsoren oder an neue B2B-Partner. Da hat man, glaube ich, ein ganz gutes Umfeld, dem man sich da bewegen kann.
Ist denn eigentlich Deutschland jetzt auch perspektivisch erstmal der Kernmarkt? Also die Schweizer Mutter verkauft sicherlich auch woanders, aber in deinem Scope ist schon Deutschland, weil du eben auch über Frankreich sprachst, oder sind es auch andere europäische Länder?
Also wir selbst mit unserer Gesellschaft vertreiben die Scooter in Deutschland und Österreich aktuell, haben aber durchaus jetzt weitere EU-Märkte im Blick. Grundsätzlich wär's ein einfacher Schritt, die Produkte dort zu verkaufen. Das Problem ist wirklich der After-Sales-Part. Also wir wollen eigentlich nur in einen Markt rein, wenn wir wissen, dass die Scooter dort auch zuverlässig repariert werden können. Und das ist gerade schwierig, weil entweder geht man auf einen großen zentralen Dienstleister, dann gibt man aber so ein bisschen dieses Quality-Thema eigentlich in komplett fremde Hände.
Mhm.
Und da sehen wir, dass es bei anderen Herstellern schon immer wieder zu Problemen kommt. Und jetzt ist halt die Frage, ob man dann weitere Gesellschaften in den jeweiligen Kernmärkten neu gründet oder halt eben Servicepartner findet, mit denen man vielleicht einen Joint Venture macht oder auf die man sich dann eben auch verlassen kann, dass die Reparaturen dort auch passieren, weil ich sage jetzt mal, einen E-Scooter aus Spanien nach Deutschland schicken, um ihn zu reparieren, das rentiert sich wirtschaftlich nicht.
Okay. Und jetzt für Deutschland, Österreich, was siehst du so im Marketing 2026, 2027 oder im Markt selber, in eurer Kategorie, was sind die relevanten Treiber da für den Erfolg?
Gute Frage. Neue Kanäle ausprobieren, definitiv. Also ich glaube, man muss da sicherlich sich selbst auch immer wieder neu erfinden und nicht stehen bleiben in seinem Tun, sondern immer wieder neue Sachen schaffen und auch ausprobieren. Und ansonsten, wir schärfen einfach das Markenbild gerade in diesem After-Sales- und Service-Part immer mehr, weil wir halt einfach sehen, den Produktvorsprung, den wir vor 2-3 Jahren mal hatten, da haben wir einfach wirklich deutlich bessere Produkte gehabt, der wird immer kleiner. Also der Wettbewerb zieht, was die Produktqualität und auch die Leistung der Produkte angeht, unglaublich nach. Und vor allem zu einem Preispunkt, den man vielleicht als deutsche Gesellschaft dann gar nicht mehr unbedingt mitgehen kann und auch vielleicht auch gar nicht will. Deswegen, es ist gerade unsere größte Herausforderung, den Leuten zu erklären, wie wichtig eben eine Ersatzteilverfügbarkeit, ein Ansprechpartner, eine Servicewerkstatt für einen ist, damit eben der E-Scooter eben nicht zu diesem Wegwerfartikel und Billig-Scooter wird, wie es aktuell auch leider aktuell gerade schon sehr häufig passiert.
Ja, und die Antwort eigentlich, der auch eben das Beispiel Automobilhersteller, ist ja eigentlich auch immer Marke, Marke, Marke. Ja, so, jetzt hatten wir Audi, Vorsprung durch Technik. Und wenn sich das durch die in den Köpfen festsetzt, dann hast du ja schon viel gewonnen und kriegst auch ein Preispremium abgeschöpft.
Genau, also wir sind bei Swiss Performance E-Scooters. Schauen wir mal, wie sich das in den Leuten, in den Köpfen der Leuten hängen bleibt. Aber ja, mit dem Sponsoring und so versuchen wir natürlich jetzt da das Markenbild immer mehr zu schärfen. Und ich habe es ja jahrelang für sehr große Konzerne und Marken machen dürfen und habe den ein oder anderen Insight, glaube ich, mitgenommen. Jetzt schauen wir mal, dass wir die ersten kleinen Schritte selbst machen. Und da stehen wir jetzt gerade auf ganz soliden Beinen und machen die ersten kleinen Schritte in dem Bereich.
Das klingt total aufregend. Wie siehst du denn jetzt das Thema so Mikromobilität und so E-Scooter in 5 Jahren? Wie viele Leute in Deutschland oder Österreich haben dann einen E-Scooter?
Ich sehe das Marktpotenzial in Deutschland bestimmt bei 5 bis 7 Millionen Scootern. Ich hoffe, dass die Regelungen und die Politik sich etwas lockert, weil die 20 km/h plus 10 km/h Toleranz, die man in Deutschland fahren darf, das ist schon... Ja, dürfte schon ein bisschen schneller sein, damit man einfach auch ja längere Strecken besser zurücklegen kann. Aber ich glaube, grundsätzlich ist der E-Scooter an sich schon ein super Produkt, einfach um ja den Verkehr in Innenstädten zu entlasten, um nachhaltiger elektrisch unterwegs zu sein. Die Anschaffungspreise für E-Scooter sind auch wirklich überschaubar. Also man kriegt wirklich ein gutes Produkt für um die 1.000 Euro und plus minus 200, 300 Euro ist man da wirklich gut aufgestellt. Ist sicherlich ein Produkt, was für die breite Masse auch extrem gut geeignet ist. Man hat mittlerweile auch Payment-Dienstleister mit super attraktiven Finanzierungsraten. Also ja, wir setzen da zum Beispiel auf Unza, die da wirklich ein super Angebot haben. Und ja, insofern glaube ich, ist das Marktpotenzial schon da. Ich glaube auch, dass sich das Bild von dem E-Scooter mittlerweile auch immer positiver dreht und entwickelt, einfach weil der Sharing-Bereich mehr reguliert wurde. Ich glaube, so dieses, du hast es vorhin gesagt, es landen, glaube ich, immer weniger Scooter in den Flüssen. Sie liegen vielleicht nicht immer in der ganzen Stadt um auf den Gehwegen rum. Und insofern, ja, glaube ich, hat der ganze Markt schon eher einen positiven Trend aktuell.
Sehr gut. Also, klingt nach einer rosigen Zukunft für euch. Zum Abschluss, wie immer bei uns, würde ich gerne deine 3 Streaming-Tipps mal einsammeln. Serie, Doku, Film, Konzert, alles, was du möchtest.
Puh, ich bin aktuell großer Apple-TV-Fan und habe da eigentlich 2 Serien, die mir extrem gut gefallen. Das eine ist natürlich Ted Lasso, also ich bin großer Ted Lasso-Fan. Geniale Serie, wer sie noch nicht gesehen hat, absolute Empfehlung. Zweite Empfehlung, auch schaue ich aktuell mit meiner Frau gerade super gerne, ist Shrinking mit Harrison Ford und Steven Seagal. Jason Seagal, glaube ich, genau so rum. Steven Seagal, anderer Schauspieler.
Ist das so? Also
nee, so. Das ist ein Charakter, den man auch aus How I Met Your Mother kennt. Okay. Aber absolut coole Serie, mega Charaktere. Und 3. Empfehlung, ja, als Golffan sage ich einfach Full Swing auf Netflix. Auch natürlich super interessant, da hinter die Kulissen zu blicken.
Sehr gut. Golf könnte natürlich auch ein super E-Scooter-Use-Case sein, wenn man dann den Rasen nicht kaputt fährt.
Gibt es schon das ein oder andere Produkt, was ich da versucht zu etablieren? Schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Sehr schön, cool. Max, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst und frohe Ostern.
Ben hat mich auch gefreut. Viel Spaß beim Eiersuchen und bis ganz bald.
Bis dann. Ciao.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.